SRF 2 Kultur.
Zwei Seelen trug er in der Brust, die des Eisclowns und Schauspielers und die als Nachlassverwalter von Anne Frank. Die Rede ist von Buddy Elias. Anfang dieser Woche ist er 89-jährig gestorben. Aus diesem Anlass wiederholen wir heute in der Passage ein berührendes Porträt des Ehepaars Buddy und Gerti Elias. Sie nämlich haben meine Kollegin Irin Grüter mit auf einen Gang durch ihr Haus in Basel genommen, wo Gerti Elias im Estrich auf mehrere tausend Briefe ihres Mannes gestoßen war. Buddy Elias, der als Cousin von Anne Frank in den 1930er Jahren ins Schweizer Exil kam, während sich die Cousine in Amsterdam vor den Nazis verborgen hielt.
Wie wenig wissen doch Kinder im Allgemeinen von der Jugendzeit der Eltern. Die Enkel können sich noch weniger einen Begriff machen, dass wir jung waren, wie sie es jetzt sind. Erst viel später wird ihnen diese Erkenntnis kommen und sie werden dann vieles verstehen und begreifen können. Selbst die erwachsenen Kinder wissen meist nur das, was sie als denkende Menschen vor sich gesehen und miterlebt haben.
Basel, 20. Dezember 1935. In ihrer Dachkammer in der Herbstgasse schreibt Alice Frank einen langen Brief. Es ist ihr 70. Geburtstag und bevor ihre Jugend vergessen ist, will sie ihre Geschichte für ihre Kinder und Enkel aufschreiben. Die leben zu diesem Zeitpunkt schon in ganz Europa verstreut. In Amsterdam, London, Paris und in Basel. Der Brief der Großmutter von Anne Frank und ihrem Cousin, dem Schauspieler Buddy Elias, lag mehr als ein halbes Jahrhundert auf dem Dachboden in der Herbstgasse. Bis seine Frau Gerti Elias eines Tages beim Aufräumen auf ein Bündel mit Briefen stieß. Bald kamen weitere zum Vorschein. Meter um Meter pflügte sie sich durch den Dachboden, bis sie alle Briefe der Familie Frank gefunden hatte. Insgesamt rund 6000 Stück.
Das ist eine ungeahnte Menge. Als ich am Dachboden oben die erste Schachtel mit Briefen entdeckt habe, war ich schon sehr aufgeregt und überrascht, weil ich mir da überhaupt nicht vorgestellt habe, dass da oben irgendwas sein könnte. Und mein Mann hat nichts davon gewusst. Ich bin ja auch erst später in die Familie gekommen. Und mir hat meine Schwiegermutter auch nichts davon erzählt, dass da so viele Briefe oben liegen. Da hat niemand darüber geredet. Das ist sehr eigenartig. Für sie war es eine Selbstverständlichkeit, aber für meinen Mann und für mich war es etwas total Neues. Zuerst natürlich wusste ich nicht, dass das Briefe der Familie sind. Aber später dann, ich bin irgendwie unruhig geworden, natürlich, weil ich mir gesagt habe, am Ende sind da noch andere Dinge oben, andere Briefe, andere Fotos und so weiter. Und bin dann immer wieder mal, wenn ich Zeit hatte, hinaufgegangen und habe dann mir überlegt, ich muss das systematisch machen und habe dann wirklich in einer Ecke angefangen und systematisch dann alle Schränke, Kästen, Koffer, Schachteln. Also es sind ja, ein Überseekoffer steht da oben, ein wunderschöner, der war voll, in den Schubladen drin waren Briefe. Es waren überall Briefe. Ich habe an 14 Orten habe ich Briefe und Fotos und dann wieder Dokumente und dann wieder Zeitschriften. Also es ist ungeahnt und spannend bis zum geht nicht mehr.
In den Briefen spiegelt sich die Geschichte dieser schreibenden Familie, die ohne das Tagebuch der Anne Frank wohl kaum bekannt geworden wäre. Zugleich erzählen sie viel über die deutsch-jüdische Geschichte der letzten drei Jahrhunderte. Nachzulesen ist das in einem Buch, das Gerti Elias zusammen mit der Schriftstellerin Miriam Pressler herausgegeben hat. Grüße und Küsse an alle, heißt die Chronik, die entlang einer Auswahl der Briefe die Familie Frank porträtiert. Ihre Geschichte soll der Öffentlichkeit in Zukunft auch in einer Ausstellung zugänglich sein. Denn unzählige Objekte und Bilder aus ihrem Besitz sind noch in Basel erhalten. Sie überlebten den Krieg im Wohnhaus der Familie Elias in der Herbstgasse, einem schmalen, zweistöckigen Bau von der Jahrhundertwende.
Hier in der Herbstgasse in Basel haben ja Verwandte von Anne Frank und Verwandte von meinem Mann Buddy Elias gewohnt. Und jeder hat natürlich viele Sachen mitgebracht, die alle hier dann am Dachboden oben ihre Heimstätte gefunden haben. Die sind immer noch hier. Und da hatten wir dann die Idee, das müsste ja eigentlich wieder zurück nach Frankfurt kommen, zum Ursprungsort, wo es hergekommen ist. Und das Jüdische Museum hat diese Idee aufgegriffen und wollen da nun eine Dauerausstellung machen in den nächsten Jahren. Und das ist jetzt in Vorbereitung.
Noch sind die Objekte in der Herbstgasse und gehören selbstverständlich zum Haushalt von Budi und Kirti Elias. Hierher brachte sie die Familie Frank in den frühen 30er Jahren, als sie unter dem Druck der Ereignisse in Deutschland in die Schweiz übersiedelte. Bis heute sehen das Wohn- und Esszimmer im untersten Stock fast genau so aus wie zu Budi Elias Kinderzeiten.
Das war unser Wohnraum, wo sich also auch das meiste Leben abgespielt hat, hier unten das Wohnzimmer und dort das Esszimmer, wo sich die Familie versammelt hat, speziell im Krieg, wo wir natürlich meine beiden Großmütter hier hatten, meinen Onkel Herbert, der aus Frankreich geflüchtet ist, mein Bruder und ich, wir hatten also ein volles Haus. Und da hat sich also sehr viel auch hier in diesem Raum abgespielt. Da ist noch ein kleiner Stuhl, der kommt noch aus Frankfurt, auf dem ist Anne Frank noch gesessen. Da war sie 3, 4 Jahre alt.
Der kleine Holzstuhl stand einst im Frankfurter Elternhaus, wo Anne Franks Vater Otto, seine Schwester Leni, die Mutter von Budi Elias, und 2 weitere Geschwister in großbürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen sind.
Es steht nicht mehr. Das ist im Krieg zerstört worden. Aber ich habe noch Erinnerungen, ich weiß noch, wie es ausgesehen hat. Ich sehe noch den Garten hinten und die Treppe ins Wohnzimmer. Da stand ein Flügel, ein Piano. Das kann ich mich erinnern, sonst nicht mehr so viel.
Was aus dem Frankfurter Haus erhalten ist, Gemälde, stilvolle Barock- und Biedermeiermöbel, eine Erstausgabe von Goethes gesammelten Werken, Porzellangeschirr, zeugt vom Stellenwert der Bildung und vom Wohlstand der Familie Frank.
Sie hat eine Bank, die dann nachher natürlich auch kaputt gegangen ist, 1929 im großen Bankkrach. Es war keine reiche Familie, aber eine wohlhabende Familie.
Keine Selbstverständlichkeit, denn ihre Anfänge reichen zurück bis in die Judengasse in Frankfurt, wo die jüdischen Familien bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts in beengten, ärmlichen Verhältnissen lebten.
Bis zu meinem Urgroßvater haben sie noch im Ghetto gelebt in Frankfurt. Mein Urgroßvater war ein Händler, ein Kaufmann, der dann auch auswärts gehen durfte, um seine Waren anzubieten, was er ja vorher nicht durfte. Das war ein Wechsel im jüdischen Leben in Deutschland.
Erst nach Napoleon im Jahr 1812 bekamen die Frankfurter Juden das volle Bürgerrecht. Von Elkan Judah Kahn, dem Urgroßvater von Budi Elias, der es als Kaufmann zu Wohlstand brachte, ist noch das Hochzeitsgeschirr in Basel erhalten. Lange Porzellanplatten mit chinesischem Dekor, wie es damals in Mode war. Ein altes Porträt, das im Wohnzimmer sofort den Blick auf sich zieht, zeigt seine Enkelin. Das dunkeläugige kleine Mädchen schaut ernst aus dem ovalen Goldrahmen. In den Händen hält es ein aufgeschlagenes Buch.
Das Bild meiner Großmutter Alice Frank, entstanden etwa 1868 ungefähr. Dieses Kind, das so, man könnte heute sagen, in die Kamera geschaut hat, aber ins Zimmer hineinschaut, einen sehr wissenden Ausdruck schon für dieses Alter. Da wird sie so 3 oder 4 Jahre alt sein.
Vielleicht war das Buch ja nur dazu da, das Kind beim langweiligen Modellstehen zu unterhalten. Doch auch auf einem anderen Porträt im Wohnzimmer hält ein kleines Mädchen ein Buch in den Händen. Es zeigt, wie Gerti Elias in Erfahrung gebracht hat, die Cousine von Alice, Clara Stern.
Das Klärchen Stern war die Frau von einem Professor Dr. Alfred Stern, der in Zürich an der ETH, zuerst in Bern, an der Universität gelehrt hat und der Lehrer von Einstein war. Und später ist er dann nach Zürich gegangen an die ETH und die waren immer noch befreundet, Einstein und sein Lehrer Alfred Stern.
Die großen Züge der europäischen Geschichte spiegeln sich in den Bruchstücken aus dem Familienbesitz der Franks. Albert Sterns Vater war der erste ungetaufte Jude, der in Deutschland eine ordentliche Professur erhielt. Kein Wunder also, dass auf den Kinderporträts aus dem 19. Jahrhundert Bücher eine so wichtige Rolle spielen.
Die haben sehr, sehr viel gelesen. Das geht auch aus all den Schriften hervor. Man wurde so erzogen, man hat sich gegenseitig geschrieben, man hat Briefe empfangen, wenn es Schwierigkeiten in der Familie gegeben hat, dann hat man sich gegenseitig verständigt über das Schreiben. Es war eine großartige Familienkultur.
Wenn euch auch Länder und Meere trennen, so vergesst nie die gemeinsam verbrachte schöne Jugendzeit, die euch eine Richtschnur für das ganze Leben geben sollte und gegeben hat. Bewahrt euch als köstlichstes Gut die Erinnerung an das von Liebe erfüllte Elternhaus und lasst das Bild desselben in eurem Gedächtnis nicht verblassen.
So schließt die 70-jährige Alice Frank ihren Brief an die Kinder und Enkel. Unzählige Briefe von ihr sind überliefert, die vom fröhlichen Familienleben in Frankfurt erzählen, von besonderen Ereignissen wie Hochzeiten, Geburtstagen oder Reisen, aber auch vom ganz normalen Alltagsleben. Eine Schriftkultur, die bereits die Kinder übernahmen. Von allen vier Geschwistern sind Postkarten, Zeichnungen und Gedichte erhalten.
Wir sitzen gemütlich beim Essen und haben gerade Spargel gegessen. Bei Roastbeef und Delikatessen wollen wir den Vater nicht vergessen. Wir hoffen, dass per Expressen die Londoner Zeit wird gemessen. Genug jetzt von diesen Späßen. Vier Kuss auf die Backe dir pressen. Oma, Liesel, Robert, Otto, Herbert, Leni. Es grüßen dich herzlich indessen.
Und dann folgen sämtliche Unterschriften der fröhlichen Tafelrunde, die Robert, der Älteste, auf der Postkarte an den Vater von 1902 gekonnt karikiert hat. Viel später, als die Idylle mit dem unerwarteten Tod des Vaters zu Ende ging und die drei Söhne nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs eingezogen wurden, blieben sie über Briefe quer durch Europa hinweg im Gespräch.
Die Franks waren ja immer eine schreibende und eine lesende und eine dichtende Familie. Sie liebten Gedichte machen, traurige und lustige. Es war immer eine schreibende Familie und das hat Anne Frank geerbt.
Nicht nur das Schriftliche, auch das mündliche Erzählen war fester Bestandteil im Familienleben der Franks. Bei einem Rundgang durch das Haus in der Herbstgasse fällt Budi Elias zu fast jedem Gegenstand eine Geschichte ein.
Ich will Ihnen etwas zeigen, was eben auch so schön ist. Diese Tasse. Das ist ein Foto von Alice Frank. Das ist so eine so schöne Tasse mit ihrem Bild drauf. Das konnte man damals schon machen.
Eine Daguerreotypie aus dem 19. Jahrhundert, auf eine Porzellantasse gedruckt. Die Gegenstände in der eleganten barocken Vitrine sind bereits inventarisiert fürs Museum. Alles hat seinen festen Platz.
Das sind eben hier so viele Sachen, die noch aus Frankfurt stammen. Das war das Lieblingsglas meines Vaters. Es hat so schönen Klang, ganz dünn, ja.
Private Erinnerungsstücke und solche, die für die Öffentlichkeit interessant sind, stehen hier nebeneinander. Auf der Vitrine liegen Fotos der Familie und Bilder von Freunden, eines der Niederländerin Miep Gies, die in den 40er Jahren in Amsterdam mithalf, die Familie von Otto Frank zu verstecken. Und daneben ein Kinderbild seiner berühmten Cousine, zu der Budi Elias noch eine seiner letzten Erinnerungen aus Frankfurt einfällt.
Als die Anne ein kleines Baby war, als wir noch in Frankfurt lebten, da hat mein Bruder und ich sie einmal im Kinderwagen ausgefahren. Und wie Jungen so sind, wir haben ein ungeheures Tempo vorgelegt und haben eine Kurve nicht gekriegt. Und der Kinderwagen tippte um und klein Anne lag auf dem Bürgersteig. Wir haben sie dann wieder reingepackt, haben sie mit schlechtem Gewissen nach Hause gefahren, natürlich nichts gesagt, aber es ist hier Gott sei Dank nichts passiert.
Dass Anne Franks Schicksal später eine so andere Wendung nahm als das ihres Cousins, ist, wenn man so will, reiner Zufall. Am 24. Oktober 1929 brach die New Yorker Börse zusammen. Einen Monat später erhielt die NSDAP in Frankfurt mehr als 10% der Stimmen. Der Antisemitismus nahm zu und die wirtschaftliche Lage wurde immer schwieriger für die Franks. Otto Frank, Annes Vater, emigrierte 1933 und ging mit seiner Familie nach Amsterdam. Erich Elias, der Mann seiner Schwester, übernahm bereits 1929 die schweizerische Vertretung einer Firma, die Geliermittel herstellte, und zog nach Basel. Zuerst ohne Familie, erst 2 Jahre später kam seine Frau Leni mit den beiden kleinen Kindern nach.
Ich bin ja ein kleiner Junge gewesen, als wir herkamen zuerst. Ich war ja 5 Jahre alt, als ich zum ersten Mal nach Basel kam. Wir wohnten da in einer Pension in der Dufourstraße, die Pension Werle. Mein Erstzeit in Basel, es war sehr aufregend für mich als kleiner Junge, ein ganz neues Leben. Aber ich bin in Basel geworden und ich bin gern Basel und ich fühle mich doch daheim.
Vor allem die Kunsteisbahn im Margaretenpark wurde zum zweiten Zuhause von Budi Elias. Hier legte er den Grundstein für seine spätere Karriere als Eistänzer und Clown bei der Show Holiday on Ice, mit der er 14 Jahre lang um die Welt tourte, bevor er als Theater- und Fernsehschauspieler bekannt wurde. Doch die anderen Familienmitglieder brauchten länger, um in Basel anzukommen. Vor allem die Großmutter Alice Frank, die 1933 dazukam, fühlte sich nie recht wohl in der Schweiz.
Für Alice war es ganz schwer. Eine völlig neue Umgebung, eine völlig andere Sprache, die sie nicht sprechen konnte, dieses Schweizerdeutsch. Es war ganz, ganz schwer für Alice. Also ich muss sagen, wir haben das immer wieder festgestellt. Wir haben sie natürlich in der Familie aufgenommen und gepflegt. Aber sie konnte sich nie mit den Schweizer Verhältnissen richtig anfreunden. Sie war natürlich glücklich, dass sie hier in Sicherheit war. Und sie war glücklich, in der Familie leben zu können. Aber ein Leben außerhalb der Familie hat Alice eigentlich nicht gehabt.
Sie wäre nie aus Frankfurt weggezogen, wenn die Umstände sie nicht dazu gezwungen hätten. Leichter fiel es ihrer Tochter Leni, sich in Basel einzuleben. Auch von ihr hängt im Wohnzimmer ein hübsches Porträt, gemalt noch im 19. Jahrhundert.
Das ist meine Mutter als Kind. Ist auch ein entzückendes Porträt, weil damals hat man ja weniger fotografiert, damals noch gemalt. Das ist ein sehr, sehr süßes Bild von meiner Mutter.
Auch Leni Frank muss es als Tochter aus gutbürgerlichen Verhältnissen nicht leicht gefallen sein, von der Großstadt Frankfurt ins provinzielle Basel zu ziehen. Doch anders als ihre Mutter fand sie schnell Kontakt und hatte bald ein offenes Haus.
Eine Nachmittagsteegesellschaft, das war ein Muss für meine Mutter. Sie hat immer Leute eingeladen. Während dem Krieg haben wir auch Flüchtlinge immer zum Essen hier gehabt, die durchgereist sind. Sie hat immer ein offenes Haus gepflegt. Wenn sie jemand mochte, hat sie immer auf ihrem Hessischen gesagt, der kann zum Essen kommen. Und wenn sie jemand nicht mochte, sagte sie genauso auf Hessisch, den kenne ich vom Weggucken.
An die lebhaften Tischrunden im Esszimmer in der Herbstgasse erinnert sich Budi Elias gerne zurück.
Ich mochte das sehr. Es kamen immer interessante Leute vorbei auch. Immer Menschen, mit denen man auch reden konnte. Es war auch für mich sehr spannend.
Viele der Gäste waren Emigranten auf der Durchreise mit Geschichten im Gepäck, die alles andere als einfach waren. Doch den Kinderbildern von Budi Elias aus den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg sieht man die schwierigen Zeiten nicht an. Szenen von der Kunsteisbahn, der kleine Junge im Clownskostüm, beim Sport. Waren diese Jahre wirklich so unbeschwert, wie die Bilder wirken?
Ja und nein. Also ganz unbeschwert waren diese Zeiten natürlich nicht, sind auch als mir als Jugendlicher nicht vorbeigegangen. Meine Eltern haben versucht, uns Jungs so weit wie möglich von den Schrecken entfernt zu halten, aber das war nicht immer möglich. Also ich bin auch in der Schule zum Beispiel, haben wir mal Fußball gespielt und da habe ich meinem Lehrer den Ball vom Fuß weggekickt. Da hat er mich einen kleinen Saujuden genannt. Also ich meine, solche Sachen mussten wir ertragen, mussten wir auch annehmen.
Dazu kam, dass die Ereignisse in Deutschland schwerwiegende Folgen für den rechtlichen Status der Familie hatten.
Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, haben wir den Schrieb bekommen, sie sind ab sofort nicht mehr deutscher Staatsbürger, bringen Sie Ihren Pass aufs deutsche Konsulat. Da ist mein Vater mit mir an der Hand ins deutsche Konsulat und hat seinen Pass auf den Tisch geschmissen. Das kann ich mich noch erinnern. Und dann wurden wir staatenlos. Wir konnten das Land nicht verlassen. Wir durften auch nicht ohne Bewilligung arbeiten. Und mein Vater wurde erst Anfang der 50er Jahre, hat er dann die Schweizer Staatsbürgerschaft bekommen.
Mehrere Versuche davor waren gescheitert, ohne dass die Familie erfuhr, weshalb.
Es gab und es gibt den Antisemitismus. Damals natürlich noch viel mehr als jetzt. Und den haben wir immer auch wieder mal gespürt. Mein Vater wurde die Einbürgerung, trotzdem er voll assimiliert war hier. Er war ja schon 1929 gekommen, wurde immer verweigert. Jedes Mal, wenn er eingereicht hat, wurde es verweigert. mit der Begründung nicht genug assimiliert. Dabei war er es.
Seit dem Jahre 1929, also seit 14 Jahren, lebe ich ununterbrochen in Basel. Von 1936 bis 1942 besaß ich eine Niederlassungsbewilligung des Kantons Basel-Stadt, die mir 1942 lediglich deswegen entzogen wurde, weil ich damals infolge einer deutschen Verordnung staatenlos wurde. Während meines langjährigen Aufenthaltes in der Schweiz bin ich in jeder Beziehung mit den hiesigen Verhältnissen vertraut geworden und ich habe mein Gastland im höchsten Grade schätzen gelernt. Wie ich durch zahlreiche Referenzen belegen kann, habe ich mich vollständig assimiliert und keinerlei Bindungen mehr zu meinem ehemaligen Heimatstaate. Dies gilt erst recht von meinen beiden Söhnen Stefan, geboren 1921, und Bernhard, geboren 1925. Beide haben, wie sie aus den beiden Lebensläufen zu ersehen belieben, den größten Teil ihres Lebens in der Schweiz verbracht. Weder der Sprache noch der Gesinnung nach unterscheiden sie sich von ihren gleichaltrigen Schweizer Kollegen.
Lebenslauf des Bernhard Elias. Ich wurde am 2. Juni 1925 in Frankfurt am Main geboren. Dort lebte ich 4 Jahre, bis ich mit meiner Mutter zu meinem Vater nach Basel übersiedelte. Ich besuchte täglich die Kinderschule und von meinem 6. Lebensjahr an die Primarschule während 4 Jahren. Nach gut bestandener Aufnahmeprüfung trat ich in das Realgymnasium über, von dem aus ich nach abermals 4 Jahren in die Fachabteilung der kantonalen Handelsschule überging. Im Monat Mai dieses Jahres habe ich eine Optikerlehre angetreten. Auf sportlichem Gebiet betätige ich mich hauptsächlich im Winter im Eiskunstlaufen und habe schon oft bei Schaulaufen und Eisvarieté auf fast allen Bahnen der Schweiz mitgewirkt. Außerdem betreibe ich als Mitglied des RTV Leichtathletik. Ich bin auch Mitglied des Theatervereins Quodlibet, bei dessen öffentlichen Aufführungen von Mundartstücken ich immer mitspiele. Mein sehnlichster Wunsch ist, Schweizer zu werden.
Dieser Wunsch erfüllte sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Bis dahin blieb die Situation für die Familie schwierig. Der Vater konnte nicht reisen, verlor seine Stelle und kam beruflich nicht mehr auf die Beine.
Mein Vater hat als Jude natürlich seine Stelle bei der deutschen Firma verloren, er wurde rausgeschmissen, hat dann noch kurz eine andere Stelle bekommen, aber diese Firma ging dann bankrott und wir standen vor dem Nichts. Und meine Mutter hat angefangen erst, sie hat ein Zimmer gemietet und hat dort alte Schuhe und Kleider verkauft, was sie so von Flüchtlingen bekommen hat. Da kam dann mal ein Stuhl dazu und mal vielleicht ein Sessel und langsam entwickelte sich ein Antiquitätengeschäft. Und unsere Mutter hat uns durch den Krieg durchgebracht mit ihrer Arbeit. Und sie, die als Kind, als junge Frau nie arbeiten musste, sie hat ein Zimmer gemietet in Kleinbasel und hat dort eben angefangen mit Sachen, die ihr Flüchtlinge oder jemand anders gegeben hat, Hemden, Kleider, Schuhe, da war es zuerst. Und dann nachher, als es besser ging, hat sie einen Laden gemietet in der Spalenvorstadt.
Es kamen viele Emigranten in Basel vorbei, die ihren Besitz in Deutschland verloren hatten und nun, um das Leben im Exil oder die Weiterreise zu finanzieren, verkaufen mussten, was ihnen noch blieb. Keine einfache Aufgabe für Leni Frank, auf diese Umstände ein Geschäft zu gründen.
Natürlich war das ein Problem. Aber sie hat auch immer Flüchtlinge hier eingeladen zum Essen. Sie hat immer jemanden eingeladen.
Das Mittagessen bei der Familie, erzählt Budi Elias, war ein Ereignis und wurde auch an gewöhnlichen Wochentagen zelebriert. Im Esszimmer, dem Herz des Hauses, stehen heute noch 6 Stühle um den schweren Holztisch, der sich bis auf 7 Meter ausziehen lässt.
Dieser Tisch hier, das war der Familientisch und da hat sich also unser Familienleben sehr, sehr viel abgespielt. Auch da wir kaum Geld hatten, wir hatten ein Hausmädchen, die hat bei uns hier gewohnt und die bekam auch ihr Salär. Und die musste natürlich für alles sorgen, für die Sauberkeit, fürs Essen, Kochen, Abräumen, alles musste sie machen. Da hing hier in der Mitte eine Klingel. Und meine Mutter, wenn das Mädchen gebraucht wurde, wurde geklingelt Und Mariuccia, wie sie damals hieß, kam dann, räumte ab, brachte das nächste Essen oder was auch immer.
Ein kleines Stück aus den Frankfurter Verhältnissen, an dem die Familie in Basel festhielt. Doch sonst war wenig Raum für großbürgerliche Bräuche. Im schmalen, zweistöckigen Haus lebten damals 8 Personen.
Das waren wir 4, also meine Mutter, mein Vater, mein Bruder und ich, die beiden Großmütter und Herbert Frank und das Hausmädchen.
Nach dem Krieg, als die Söhne ausgezogen waren, kam noch Anne Franks Vater Otto und seine zweite Frau dazu. Wo alle gewohnt haben, erzählen Gerti und Budi Elias bei einem Hausrundgang.
Also man muss sich vorstellen, dass diese vielen Stufen, das Haus hat 2 Stockwerke, die alten Damen jeden Tag da auf- und ab gehen mussten, was ja im Laufe der Zeit natürlich immer schwieriger war. Hier war das Hausmädchen untergebracht. Das ist jetzt Bügelzimmer und Arbeitszimmer und so. Dann hier war euer Zimmer.
Das war ursprünglich das Zimmer meines Bruders und mir. Jetzt ist es unser Arbeitszimmer und Aufenthaltszimmer. Und hier leben wir eigentlich mehr. Bibliothek und wir schauen hier fern und wir haben den Computer und wir arbeiten und wir lesen und... Speziell im Winter sind wir eigentlich nur hier, weil wir können nicht das ganze Haus heizen im Winter. Ja, und das war der Schreibtisch meiner Großmutter von Alice. Das ist also 1756, ist hier eingeschrieben. Das ist heute mein Schreibtisch. Da habe ich immer so alles Mögliche aufgehängt, dann Fotos von der Familie, überall.
Das sind unsere Söhne Patrick und Oliver. Da ist Budi als Clown mit seinem Partner Otti Reorek.
Und das hat mir eine englische Autorin geschickt, die auch über Anne geschrieben hat. Das ist Anne und ich, wie wir Eis laufen, so wie sie sich's vorgestellt hat. Weil Anne wollte ja immer mit mir mal Schlittschuh laufen gehen. Das war ihr Traum. Sie hat separat geschrieben, wie sie davon träumt, mit mir Schlittschuhlaufen zu gehen und zu dem es leider nie gekommen ist. Mit ihrer Schwester Margot bin ich mal Schlittschuh gelaufen, das kann ich mich erinnern. Mit Anne hat es nie geklappt.
In einer noch sehr kindlichen Notiz hat Anne Frank ihren Traum vom Eislaufen beschrieben und bereits das Kostüm gezeichnet, das sie dazu tragen wollte. Das Blatt stammt aus der Zeit, als sie gerade erst anfing, Tagebuch zu schreiben. Das Interesse an der Autorin ist auch 60 Jahre nach der Veröffentlichung immer noch enorm, sagt Budi Elias, der heute den Anne-Frank-Fonds verwaltet.
Ich kann Ihnen Briefe zeigen von Menschen von überall, die mir schreiben. Da gibt es auch witzige Sachen. Ich habe vor kurzem einen Brief eines 11-jährigen amerikanischen Mädchens bekommen. Und dieses Kind hat geschrieben: Anne Frank ist mein Leben. Ich habe eine Anne Frank Puppe, ich habe eine Anne Frank T-Shirt, ich habe einen Anne Frank Button und ich lerne jetzt Holländisch und ich möchte in Amsterdam leben und ich möchte später heiraten und 2 Mädchen haben. Die werde ich dann Margot und Anne nennen und ich möchte viel lieber Budi Elias kennenlernen als Justin Bieber. Ist das nicht witzig?
Mit 88 Jahren einen Teenie-Popstar auszustechen, freut den Schauspieler natürlich. Allerdings nimmt der Kult um Anne Frank manchmal auch Dimensionen an, die ihm fast ein wenig unheimlich sind.
Es gibt natürlich Übertreibungen, das ist ganz klar. Jemand, der von natürlicher Weise mir sagt, Anne Frank hat mein Leben verändert, das finde ich wunderbar. Aber es gibt natürlich auch andere. Ich hatte eine Begegnung in Washington einmal, wo ich eine Anne Frank-Ausstellung eröffnet habe. Da stand plötzlich ein Mädchen vor mir, am ganzen Leib zitternd. Und fragte mich dann: Are you cousin of Anne Frank? Sind Sie der Cousin? Und wenn ich das bejaht habe, ist sie mir schluchzend um den Hals gefallen, zitternd, hat mich umarmt. Ich konnte sie gar nicht mehr beruhigen. Solche Sachen sind natürlich schwer zu ertragen. Das gibt es auch.
Neben dem Foto der Cousine hängen weitere aus der Familie über dem Schreibtisch, darunter eines, das Budi Elias als Kind auf Schlittschuhen zeigt. Ein kleiner Junge im viel zu großen karierten Anzug mit Schalk in den Augen, daneben sein viel größerer Freund Otti Reorek, mit dem er erste Clownsnummern auf die Beine stellte.
Als Kind wollte ich immer Schlittschuh laufen und war zu faul, wirklich Kunstlauf zu lernen. und war enorm gelenkig. Also ich konnte mich wirklich biegen. Ich hatte einen Rücken wie ein Mädchen. Konnte auch ausgezeichnet umfallen immer, also aus allen Stellungen, was die Leute immer sehr gelacht haben. Und das bin ich eben ins Komikerfach reingewachsen.
Die beiden entwickelten aus Lust und Laune erste Nummern auf dem Eis, wurden zu sogenannten Eisvarietés in der ganzen Schweiz eingeladen und später wurde daraus sogar ein Beruf. Doch zuerst besuchte Buddy Elias die Schauspielschule und nahm erste Engagements an Schweizer Bühnen an.
Ich habe ja angefangen am Theater zuerst hier in der Schweiz, damals mit dem Alfred Rasser, mit Hart der Soldat Läppli. Da habe ich erst einige Nebenrollen gespielt. Nachher als Rudi Walter, der den Miesli gespielt hat, der ging dann weg und dann habe ich den Miesli übernommen und habe dann mit dem Alfred Rasser noch einige Zeit gespielt.
Doch dann kam 1947 die Anfrage für Holiday on Ice, einer noch jungen amerikanischen Eisshow, die ihm die Möglichkeit bot, in die Welt hinauszukommen. Buddy Elias sagte zu und lebte für die nächsten 14 Jahre aus dem Koffer.
Also ich habe Jazz-Tanz gemacht und Komik, Eiskomik, also ich war richtig ein Clown. Ich bin im Clown-Kostüm aufgetreten und auch in anderen komischen Nummern. Wir hatten noch so eine sogenannte Group-Comedy, wo alle Komiker zusammen irgendeine Nummer machten und Jazz-Tanz.
Mit Holiday on Ice tourte er in der Nachkriegszeit durch alle Kontinente. Die Show reiste auch in Länder, in denen man bisher so etwas noch nie gesehen hatte.
Es gab gar keine Eisstadien, sondern wir spielten in Stierkampfarenen. Wir spielten irgendwo in Fußballstadien, in irgendwo, wo man eben das Eis machen konnte. Die waren ja perfekt. Wir hatten zwei Eismaschinen pro Unit, mit der wir gereist sind. Und während wir in einer Stadt auftraten, haben sie in der nächsten Stadt schon wieder das Eis gemacht. Die Leute waren natürlich damals total verrückt nach dieser Holiday on Ice. Das war ja völlig neu. Heute ist es was Altes, heute kennt man es allgemein. Aber damals, als ich dabei war, war es ganz neu und die Leute haben also die Kassen gestürmt.
Was von all den Reisen geblieben ist, bewahrt Buddy Elias heute in einem Schrank im Schlafzimmer auf. Der Blick durch die Glastür zeigt Objekte, die auch im Museum der Kulturen lagern könnten. Nicht alle sind, wie er zugibt, auf ganz legalem Weg erworben.
Ja, also meine vielen Reisen, die ich gemacht habe, als ich noch bei der Holiday on Ice war und die ganze Welt bereist habe, da habe ich einige Sachen mitgebracht und das sind hier in diesem Schränkchen also einiges aus Peru. Dass wir das damals mitnehmen durften, ist mir heute noch ein Rätsel, denn heute darf man das nicht, das sind ja wirklich Antiquitäten. Da ist ein Trinkgefäß aus der Chimú-Zeit, das ist also, glaube ich, weiß nicht mal genau, 13. 14. Jahrhundert und so Reste von Töpfereien, ja, also aus Südafrika, Ketten von den Nebeles, also sein Stamm in Südafrika, die wunderbare, farbige Perlenketten machen und so alle möglichen Sachen habe ich da mitgebracht. Eine Gitarre aus Brasilien, auch einen Speer, Holzspeer aus Brasilien, einen Haifischzahn, habe ich aus Südafrika mitgebracht. Eine Imitation Schrumpfkopf, das ist natürlich kein echter, sondern ein sehr gut nachgemachter. Als ich die Schweizer Grenze passieren wollte mit dem Koffer, sagte der Schweizer Zöllner, mach es hier mal da auf. Dann lag dieser Schrumpfkopf vorne, hat er nur draufgeschaut und gesagt, ist das ein Freund von Ihnen? Da musste ich natürlich sehr lachen, der hatte sehr Humor.
Von seinen abenteuerlichen Reisen berichtete Buddy Elias seiner Familie damals in unzähligen Briefen. Seiner Mutter schreibt er im September 1949 zum Geburtstag aus Kopenhagen.
Ja, liebe Frau Clownsmutter, die Zeiten ändern sich. Ich glaube nicht, dass sich der Herr Altbankdirektor Frank in Frankfurt jemals hat träumen lassen, dass sein Enkel mal mit grünen Haaren ein Zirkuspublikum amüsiert. Was wird er wohl gesagt haben, als er mich vom Himmel aus gesehen hat? Il n'y a pas de sale métier. Und dann hat er sich stillschweigend mit Kaiser Wilhelm zu einem Skat hingesetzt und ihn natürlich verloren, da er mit seinen Gedanken bei seinem meschuckenen Nachkommen war.
Der meschuckene Nachkomme hatte zu diesem Zeitpunkt jedenfalls Spaß an seinem merkwürdigen Beruf. Was aber nicht bedeutet, dass ihn das Familienleben in Basel und das, was in der Zwischenzeit geschehen war, nicht beschäftigt hätte.
Also nach der großen Katastrophe, nachdem Otto Frank also gehört hat, dass seine Kinder nicht mehr zurückkommen, dass seine Frau umgekommen ist. Das war natürlich eine schwierige Zeit. Und da habe ich natürlich einerseits war mein schöner Beruf, andererseits die schreckliche Familiengeschichte. Das lief nebeneinander.
In der Herbstgasse wohnten mittlerweile 8 Erwachsene. Zu den Eltern von Budi Elias, seinem Onkel Herbert und den beiden Großmüttern kam nach dem Krieg noch Otto Frank, der Vater von Anne, dazu. Er wohnte in einem kleinen Zimmer unter der Dachschräge, zusammen mit seiner zweiten Frau, die wie er die Haft im Konzentrationslager überlebt hatte.
Das ist jetzt diese Türe zum Estrich. Da hat oben Otto mit seiner Frau Fritzi, mit der zweiten Frau, gelebt. Das ist eine sehr knarrende Treppe. Sie werden es gleich hören. Und in dieser Hitze vom Dachboden haben sie gewohnt. Man hat hier ein Zimmer für sie ausgebaut. Und da wohnten sie dann in diesem kleinen Zimmerchen. Und da ist das große Fenster. Da mache ich auch den Laden auf. Und da, so, und da ist jetzt dieser Blick hinaus in den Garten auf dem Baum, der ihn sicher sehr in seine Hinterhauszeit mit seiner Familie zurückversetzt hat.
Das ist ja speziell, in Amsterdam war es ja Anne Franks Baum, der dort stand. Der steht jetzt nicht mehr, der ist umgefallen. Aber damals, als Anne dort hinten versteckt war, spielte er eine große Rolle in Annes Leben. Natürlich haben wir zusammen gesprochen über diese Zeit, aber nicht sehr oft. Ich wollte es nicht. Ich wollte nicht, dass diese Erinnerungen immer wieder hervorgehoben werden.
Auf der anderen Seite hat er hier einen Tisch gehabt, einen kleinen, mit seiner Schreibmaschine. Und hier hat er die ersten Briefe aus aller Welt bekommen, nicht wahr, Budi?
Ja, als das Tagebuch zuerst publiziert wurde, 1947, da war er ja noch in Amsterdam. Also da hat er sicher die ersten Reaktionen bekommen, aber nachher, als es wirklich zu dem Riesenerfolg wurde, der das Tagebuch dann wurde, dann kam die Post hierher. Und dann hat er von hier aus jeden Brief beantwortet. Das waren, man sagt, bis zu seinem Tod über 30.000 Briefe.
Man hat mir erzählt, wie ich in die Familie gekommen bin, dass der Postbote Waschkörbe jeden Tag gebracht hat mit Briefen.
Er hat jeden Brief beantwortet. Es war seine Lebensaufgabe dann, sich dem Tagebuch seiner Tochter zu widmen.
Dabei war sich Otto Frank lange nicht sicher, ob er das Tagebuch seiner Tochter wirklich veröffentlichen sollte, ob es nicht ungewollt zu viel Privates preisgeben würde. Dafür sprach, dass Anne selbst eine zweite Version geschrieben hatte, in der sie auch einiges aus der ersten Fassung wegließ oder andere Passagen ergänzte. Und auch Bekannte plädierten entschieden für eine Veröffentlichung.
Er hat ja das Tagebuch einigen Freunden zum Lesen gegeben. Und die haben alle gesagt, Otto, das muss veröffentlicht werden. Das ist ein Zeitdokument, ein ganz wichtiges. Und dann hat er sich daran erinnert, dass Anne ja den Traum hatte, dass irgendetwas, was sie geschrieben hat, irgendwo vielleicht mal gedruckt würde. Und dann hat er sich entschlossen, den Traum seiner Tochter zu verwirklichen und hat dann einen Verleger gesucht. Und Sie werden es nicht glauben, kein Verleger war interessiert im Tagebuch der Anne Frank damals. Die haben alle gesagt, ein Buch aus dem Krieg, nein, interessiert uns nicht, das will niemand lesen. Heute ist das Tagebuch ja in fast 80 Sprachen übersetzt und unzählige Millionen mal gedruckt und verkauft worden. Zuerst als Buch ist es nicht so gut gelaufen, aber als dann in Amerika dieses Tagebuch der Anne Frank auf die Bühne kam, da explodierte es. Da wurde das Theaterstück auch in vielen Ländern gezeigt und dann fingen die Leute an, das Buch zu kaufen. Und zwar enorm, enorm.
Das Stück wurde 1955 in New York uraufgeführt und der Erfolg war schlicht überwältigend. Danach wurde es weltweit gespielt und bekam größtenteils gute Kritiken. Nur wenige waren so kritisch wie die Philosophin Hannah Arendt. Sie bezeichnete es als billige Sentimentalität, ein Mädchen zur Heldin zu stilisieren. anstatt sich mit der eigentlichen geschichtlichen Katastrophe auseinanderzusetzen. Die kleine Anne hat wirklich Weltgeschichte gemacht, schrieb Buddy Elias 1956 in einem Brief nach Hause, nachdem das Stück den Pulitzerpreis gewonnen hatte. Heute leitet er den Anne-Frank-Fonds, den Otto Frank 1963 in Basel ins Leben gerufen hat.
Also der Anne-Frank-Fonds verwaltet die Autorenrechte von Anne Frank. Alles, was mit dem Tagebuch zu tun hat, das verwalten wir. Und unsere Hauptaufgabe ist, das ganze Geld, das reinkommt vom Buchverkauf oder Theater oder Film oder alles, was mit Anne Frank gemacht wird, und dieses Geld wird prozentual karitativ, also wohltätig, gespendet in den Idealen von Anne und Otto Frank. Also für Friedensprojekte, völkerverbindende Projekte und Hilfe für Kinder in Not.
Es gehören nicht nur angenehme Aufgaben zu dieser Tätigkeit. Auch 60 Jahre nach dem Erscheinen des Tagebuchs werden noch manchmal Zweifel an seiner Echtheit laut.
Das gibt es immer wieder. Also vor 2 Jahren hatten wir einen Prozess hier gegen die PNOS, das ist die Partei National Orientierter Schweizer, also die Rechtsradikalen, die Nationalisten hier in der Schweiz. Und die haben in ihrem Internet gesagt, das Tagebuch der Anne Frank ist ein Lügengebilde. Und gegen die sind wir natürlich vorgegangen, vor Gericht, und haben natürlich gewonnen. Der Jugendliche, der das reingesetzt hat, hat eine hohe Geldstrafe bekommen.
Wichtiger als Prozesse zu gewinnen, ist Buddy Elias das Gespräch, die Aufklärungsarbeit mit Jugendlichen.
Ich gehe sehr viel in Schulen noch und spreche zu den Jugendlichen, nicht nur über Anne Frank, auch über Antisemitismus, über Fremdenfeindlichkeit und die Gefahren von rechts und so weiter. Das mache ich auch und ich werde auch sehr viel eingeladen. Wir haben in letzter Zeit auch sehr viele Lesungen aus unserem Buch Grüße und Küsse an alle, die Geschichte der Familie von Anne Frank. Wir waren auch jetzt gerade in Amerika und haben in verschiedenen Großstädten dort auch gelesen.
Das Buch, das die Autorin Miriam Pressler zusammen mit seiner Frau Gerti Elias entwickelt hat, ist nach ihrer Entdeckung der vielen Briefe auf dem Dachboden entstanden. Deshalb kennt sie sich mit den Details der Familiengeschichte der Franks mittlerweile besser aus als der direkte Nachkomme Buddy Elias. Und so führt sie zur letzten Station im Rundgang durch das Haus in der Herbstgasse.
Jetzt gehen wir noch in das letzte Refugium. Das ist jetzt der Speicher oder der Estrich. Und hier war, als ich da das erste Mal heraufgegangen bin, war es voll mit, noch jetzt ist es voll. Wenn Sie herumschauen, ist noch alles vollgestellt mit Möbeln, mit Stühlen, mit Tischen und was weiß ich, allem möglichen Zeug. Aber damals war es noch viel voller. Man konnte kaum laufen, so voll war es hier. Vor allem hatten sie Koffer und Koffer, überall vollgestopft. Dieser ganze Verschlag hier war nur Koffer. Und in diesen Koffern habe ich dann später Briefe gefunden eben auch. Und das allererste, was ich hier entdeckt habe, war in diesem Schrank hier. Das ist ein Schrank von der Alice und den machte ich dann auf und da war dann eine Schachtel drin. Erst hatte ich gar Bedenken, den Schrank aufzumachen, denn meine Schwiegermutter war gerade vorher gestorben. Und es ist ein bisschen ein merkwürdiges Gefühl, in den Dingen anderer Menschen herumzuwühlen. Aber ich habe es dann doch getan und da war eine Schachtel bezogen mit Stoff und die habe ich aufgemacht und da drin waren dann schön zusammengebunden mit Seidenbändchen, Briefe. Und das hat mich sehr fasziniert, weil ich gedacht habe, was sind das für Briefe? Und habe das dann aufgemacht, alles in Sütterlin-Schrift geschrieben gewesen. Die altdeutsche Schrift, die ich Gott sei Dank irgendwann mal in der Schule gelernt hatte. Und so konnte ich das lesen, aber bin dann runtergerast, die Treppen runter und habe meinen Mann gefragt, ob er die Briefeschreiberin kennt und er kannte sie nicht. Ja, ich habe das dann enttäuscht wieder zurückgebracht, aber es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich bin immer wieder mal hinaufgegangen und habe mir dann überlegt, am Ende gibt es noch mehr hier. Und habe mir dann vorgenommen, diesen Estrich systematisch abzusuchen. Und das ist mir dann auch gelungen und an 16 verschiedenen Orten habe ich dann diese Briefe, Fotos und Dokumente gefunden, an 16 verschiedenen Orten, man muss sich das vorstellen. Und vor allem habe ich dann irgendwann festgestellt, das waren alles Briefe der Familie Frank aus Frankfurt, aus dem 19. Jahrhundert, von der Alice, der wunderbaren Mutter und Großmutter von Anne und Buddy auch. Und die vielen Kinderbriefe und die Briefe von ihr, die sie an die Kinder schrieb und so weiter. Also ich habe die alle Briefe jeden einzelnen gelesen. So, so bezaubernd und diese Gedichte, die da geschrieben wurden, schon von den Kindern.
Liebe Mutsch, fürs Kärtchen nehme Dank von deiner Leni Frank. Ich hab mich sehr gefreut, als ich's erhalten heit. Lieb Vater machte Reime, ich hätt es nie gedacht, dass er es könnt so feine, ein Lob sei ihm gebracht. Ich denk in wenig Tagen, da seid ihr wieder da. Dann kann ich mündlich fragen, was schön in Italien, ja? Es ist schon ziemlich spät, und bald heißt's, Leni geht ins Bettchen sanft und weich. Dort träumt sie denn von euch. Gruß und Kuss den Eltern meinen von ihrem kleinen Töchterlein.
Ganz, ganz wunderbar. Und dann ging das weiter, wie der Vater dann auch starb, der Michael Frank, der ein wunderbarer Mann gewesen sein muss, aber schon relativ jung gestorben ist. Irgendein Herzinfarkt muss er gehabt haben, denn er fiel auf der Straße um. Und dann war die Frau Alice mit ihren vier Kindern alleine und musste dann versuchen, die Bank zu übernehmen und zu retten, was zu retten war. Und da gibt es eben auch Unterlagen. Und wie der Otto da gerade in Amerika war, in New York, und dann zurückschreibt, Mutter, du musst stark sein und so weiter. Also herzzerreißende Briefe schrieb dann der Otto, der Vater von der Anne.
Dass du dich mehr und mehr in dich zurückziehen willst, finde ich absolut nicht richtig. Du darfst es nicht, deiner und deiner Kinder wegen. Ich weiß, dass du von Natur aus verschlossen bist und lieber alles mit dir allein abmachst, aber du darfst zu dieser Natureigenschaft nicht auch noch den Willen treten lassen. Mit vielen herzlichen Grüßen, dein treuer Sohn Otto.
Und er schrieb auch an seine Schwester, an die Leni, dass sie als junges Mädchen dann mit den Männern aufpassen soll, das sei gefährlich und so weiter, so ganz niedlich. Ja, das war eine unglaubliche Verbindung zwischen den Geschwistern. Und dann schreibt er aus dem Ersten Weltkrieg und auch andere Brüder haben aus dem Ersten Weltkrieg geschrieben.
Meine Lieben, mein Anruf gestern wird euch ebenso gefreut haben wie mich. Nach sehr gutem Essen im Hauptbahnhof fuhren wir hierher und kamen um 11 Uhr in die Klappe, respektive den Strohsack, 19 in einer Stube, die für 8 berechnet war. Heute wurden wir eingeteilt, eingekleidet und hatten großen Hausputz. Ich hatte die Fenster zu putzen und meine Stiefel zu richten, etc. Im großen Ganzen glaube ich es sehr gut getroffen zu haben.
Ja, und dann fingen schon an, Anne und Margot zu kommen, die Kinder. Und die haben dann Briefe nach Basel geschrieben. So kindliche, kleine, erste Briefchen. Ganz niedliche.
Liebe Omi, ich gratuliere herzlich zum Geburtstag. Ist es bei euch auch so kalt? Bei uns ist es kaum zum Aushalten. Es ist 8 Grad unter Null im Tag, nachts 11 Grad. Wir sind viel auf der Eisbahn und ich habe auch Schlittschuhlaufen gelernt. Erst bin ich viel gefallen, jetzt geht's schon. Und ich habe Spaß dran. Viele Grüße an alle und Küsschen an dich, Anne.
Das spiegelt sich auch natürlich dann die politische Seite im 19. Jahrhundert und dann im 20. durch den Krieg und dann später durch den Zweiten Weltkrieg oder die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. In Paris war eine Familie Frank und die hatten 2 Kinder, den Oskar und den Georges. Und der Oskar musste dann in den Ersten Weltkrieg, er hat gerade kurz geheiratet gehabt und die Frau war schwanger und dann musste er in den Krieg und ist dann ziemlich gleich darauf gefallen. Dann musste der zweite Sohn in den Krieg und ist am selben Ort, wo sein Bruder stationiert war, auch stationiert gewesen und ist auch dort gefallen. Und das war so schlimm für die Eltern. Der Vater hat sich umgebracht auf das hin und die Mutter ist umnachtet geworden. Die kam ins Irrenhaus. Und das Schlimme an der Geschichte noch dazu war, dass das ja die Cousins von den Deutschen waren. Und die Deutschen waren auch, der Otto, der Herbert und der Robert, die waren auch im Krieg gegen Frankreich. Also die hätten aufeinander schießen müssen. Der Mensch ist so, so etwas Merkwürdiges, nicht sehr lernfähig, würde ich sagen.
Das geschichtliche Panorama, das sich in den Briefen der Familie Frank auftut, faszinierte Gerti Elias bei der Lektüre ebenso wie die große Verbundenheit, die darin zum Ausdruck kommt.
Dieses unglaubliche voreinander Respekt zu haben und sich zu lieben. Sie haben sich alle so gerne gehabt. Das zeigt, wenn man das liest, dass man so leben kann.
Was ist geblieben von der Schreibkultur der Familie Frank? Diese Frage geht zwei Stockwerke tiefer an Budi Elias, der im Wohnzimmer gewartet hat.
Ich würde sagen, es ist nicht mehr die schreibende Familie, die es einmal war. Heute hat man Computer und Mails, man schreibt sich über Computer, man skypt und so weiter. Die Zeiten haben sich geändert.
Und mit den Zeiten die Datenträger. Man wird in Zukunft keine solchen Korrespondenzen mehr auf Dachböden finden. Eine Familiengeschichte wie die der Franks, die sich in 6000 Briefen spiegelt, wird es in dieser Form nicht mehr geben. Und wie ist es mit den jüdischen Wurzeln der Familie von Budi Elias? Bedeuten sie ihm heute noch etwas?
Ich bin nicht religiös. Religion hat die Menschheit immer nur getrennt. Die jüdische Kultur ja. Vor allen Dingen der jüdische Humor sagt mir sehr zu. Es hat etwas Menschliches. Es ist nicht nur ein blöder Witz, sondern es ist irgendwie etwas dahinter, wo man sagen kann, ja, ja, das kommt von Herzen. Es ist ein herzlicher Humor.
Die besten jüdischen Witze fallen ihm nach dem Rundgang durchs Haus ein, bei Tee und Kuchen am Wohnzimmertisch.
In einem orthodoxen Haus ist der Junge in Mathematik ganz furchtbar schlecht in der Schule. Und der Vater, ein streng Orthodoxer, ist entsetzt, weil er wollte mal, dass der Junge auch das Geschäft übernimmt. Und da hörte der Vater, dass in der Nähe eine katholische Schule ist, die speziell auf Mathematik spezialisiert ist. Aber für einen orthodoxen Juden ein entsetzlicher Gedanke, das Kind soll in eine katholische Schule. Aber es musste sein. Der Junge musste in Mathematik besser werden. Also er meldet ihn bei den katholischen Schule an. Der Junge geht hin, kommt am ersten Tag nach Haus, rennt in sein Zimmer, schließt zu und macht Mathematik. Mathematik, nur Mathematik, Mathematik, jeden Tag, wie verrückt Mathematik. Er lernt. Kommt das erste Zeugnis, er ist der Beste der ganzen Klasse. Der Vater ist entzückt. Sagt Moischele, sag mir, wieso bist du jetzt so gut? Sind es die Nonnen dort? Nein. Sind es die Mitschüler, die dir helfen? Nein. Ja, wieso bist du jetzt so gut in der Mathematik? Sagt der Junge, wie ich gekommen bin zum ersten Mal in diese Schule und ich sehe diesen Kerl oben am Pluszeichen angenagelt, habe ich gewusst, die meinen es ernst.
Da kannst du gleich eins draufsetzen mit unseren Zwillingen.
Ach, die Zwillinge, das ist... Unsere Zwillinge, als sie 4 Jahre alt waren, haben sie...
Von unserem Sohn, die Kinder.
Hat der eine den anderen gefragt, du, lebt der Jesus noch? Hat der andere gesagt, nein, den haben sie auf ein Kreuz gelegt und trocknen lassen und dann an die Kirchenmauer geklebt.
Geschichten perfekt auf die Pointe hin zu erzählen, eine Kunst, wie sie nur Schauspieler beherrschen. Budi Elias ist nach seiner Zeit als Eiskomiker wieder ans Theater zurückgekehrt. Er spielte an verschiedenen deutschen und Schweizer Bühnen, ebenso in diversen Hörspiel- und Fernsehproduktionen und besonders gerne natürlich am Theater seiner Heimatstadt in Basel.
Ich habe ja auch den Hitler gespielt. Gehen Sie mal hier auf die Toilette schnell. Hier links.
Ganz hoch.
Tja. Es stimmt alles bis auf den Schnauz. Ein Foto überm Waschbecken zeigt Budi Elias in seiner Rolle als großer Diktator, den er in Basel im Brecht-Stück Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uy gespielt hat.
Also Arturo Uy ist ein Gangster in Chicago und es ist die gleiche Geschichte wie Hitler. Der Aufstieg vom Kleinen zu einem Gangsterboss. Und ich habe ja diesen Akzent noch drin. Roma-Reike muss ich begreifen. Habe ich den Richter nicht in meiner Tasche, bevor er was von mir in seiner hat, bin ich rechtlos. Das ist dieser etwas nasale Ton, den er gehabt hat. Das bleibt mir noch im Ohr furchtbar. Es gibt jetzt noch ältere Leute, die mich in der Stadt ansprechen drauf.
Der Cousin von Anne Frank in der Rolle von Hitler. Ihr berühmter Satz vom Glauben an das innere Gute im Menschen wurde später oft vom Ende her gelesen, so als ob sie ihn im Wissen um den Holocaust geschrieben hätte. Sie war erst 15, als sie ihn im Juli 1944 in ihr Tagebuch schrieb. Wie schaut Budi Elias heute, fast 70 Jahre später in die Zukunft?
Also ich kann nicht sagen, dass ich ein sehr optimistischer Mensch bin in Bezug auf unseren Planeten Erde. Denn wenn ich da rumschaue und sagen muss, Auschwitz war nicht das Ende. Wir hatten Srebrenica mit 7000 ermordeten Moslems. Wir hatten Ruanda mit 800.000 ermordeten. Wir haben Darfur. Jeden Tag werden Menschen irgendwo umgebracht. Wegen Religion oder wegen Nationalität oder wegen der Hautfarbe. Ich muss ehrlich sagen, ich bin zutiefst berührt von dem jetzt heute in Syrien, was da geht, wie die Kinder ermordet werden dort. Alle 6 Sekunden stirbt ein Kind an Hunger, habe ich gehört. Wenn ich all das höre, dann bin ich nicht optimistisch, aber ich bin dankbar für das Leben, dass ich hier in der geschützten Schweiz leben darf mit meiner Familie. Dafür bin ich zutiefst dankbar.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.